für mich, möchte einfach das Gefühl haben, dass ich mit dem Pferd so ein bisschen wie so Ping-Pong spielen kann. Ne? Dann kommt mal was von mir, dann kommt auch wieder was zurück und dann geht es so hin und her miteinander. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl beim Reiten.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Joschka Werdermann. Hi Joschka.
Hi.
So, jetzt, du hast gerade schon gesagt, über was sollen wir jetzt noch reden? Mir fällt noch sehr viel ein.
Gott sei Dank.
Du bist natürlich absolut bekannt in der Szene als Cowhorse/Ranchriding-Trainer. Ranchriding in der EWU-Szene, weil es natürlich mehr Ranchriding wie Cowhorse gibt. Ne? Dann fangen wir doch mal kurz mit dem Thema des Themas an. Ranchriding, früher Ranch Pleasure, neue Disziplin. Wie würdest du Ranchriding erklären?
Also ganz kurz zusammengefasst, back to the roots. Ne, Western Reiten in Reinform, so wie das alles angefangen hat, sozusagen, ne, bevor es zu den hochspezialisierten Pferden und Disziplinen und auch spezialisierten Trainern kam. Ne. Und so war ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch so die Grundidee, dass sie bei der AQHA eine Klasse schaffen wollten, wo einfach auch die Ranch-Cowboys wieder mitreiten konnten, mit ihren Alltagspferden sozusagen.
Genau.
Und das ist, ja, Westernreiten in Reinform quasi.
Genau, ist ja die Arbeitsreitweise,
ja.
Und ich finde, es ist der Grund, warum man Western reitet. Die Pferde lenken gut,
ja.
Die kannst du anderen ausknipsen im Idealfall, die können ein bisschen Stangenarbeit, Speed Control.
Ja.
Also das, wie du sagst, das ist eigentlich so der Grund, warum man Western reitet oder das, was ein guter Rancher
ja.
braucht, um über die Ranch sein Pferd
ja.
zu arbeiten.
Ne? Und nicht nur deswegen ist die Disziplin auch so schnell so populär geworden, glaube ich, weil es eben nicht nur eben die Spezialsportreiter anspricht, sondern alle, die sich irgendwie mit Westernreiten identifizieren können, die fühlen sich da angesprochen. Viele Nicht-Turnierreiter, also viele, sag ich mal, auf den Kursen, die ich gebe, sind eigentlich alle mit dem Hauptthema Ranchriding, weil eben die meisten Leute daran Interesse haben, weil sie das sehen und sagen, ey cool, so will ich mein Pferd auch reiten können.
Mhm.
Ne? Und gar nicht nur, oh, ich will jetzt aus dem Plus einen halben, Plus eins Spin machen oder so, sondern ich will mein Pferd einfach gut reiten können, im Western-Stil. Ne?
Ja, was sagst du denn, was ist denn die Schwierigkeit deiner Meinung nach an der Ranchriding? Weil viele denken ja, es ist sehr einfach.
Ja, das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert dabei. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so eine Pattern da mit sich bringt. Ne? Du musst Schritt, Trab, Galopp gehen, in normalen Geschwindigkeiten, in Verstärkungen. Du musst mal über so ein paar Stangen, Schritt, Trab, vielleicht mal auch mal eine Galoppstange oder mal ein Tor. Oder, aber es ist jetzt an sich nichts Wildes dabei, wo man sagt, boah, das kriege ich gar nicht hin. Ne? So, deswegen ist, sag ich mal, das Gute, jeder fühlt sich angesprochen so ein bisschen und sagt, ey, da habe ich auch mal Bock, das mal zu probieren auch. Das sieht irgendwie spaßig aus und jetzt gar nicht so, wie wenn ich das überhaupt nicht schaffen könnte. Und das Schwierige da wiederum ist, dass man es vielleicht auf die leichte Schulter nimmt. Einfach sagt, naja, so ein Rennschreiter, der muss ja nichts können. Ne? Aber das, ich sag mal, wenn man das dann ausprobiert und auch mal versucht, das so ein bisschen nachzureiten, wie man es dann vielleicht auch sieht bei so einem guten Ritt, der merkt dann schon relativ schnell, oha, das ist doch nicht ganz so einfach, vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinen Trainingzirkeln oder so. Ne?
Ja. Ja, ich finde immer, dass ich sage immer ganz nett, die einen reiten es wie eine Horsemanship und es ist langweilig und den anderen geht das Pferd flöten, weil halt Flüchtigkeitsfehler entstehen.
Ja, stimmt.
Ich finde, es ist diese Kunst aus diesem An- und Abschalten.
Ja.
Ne? Und da bist du natürlich, da du auch aus der Cowhouse-Schiene kommst, du reitest das im Cowhouse-Style, was ich auch allen erkläre. Eigentlich ist ja diese Arbeitsreitweise, das Pferd soll gucken, wo es hinrennt, es muss nicht den Kopf zwischen den Beinen haben, das soll so ein bisschen sharp turnen und anhalten, so ein bisschen, ich nenne das manchmal so ein bisschen aggressive, so zack, 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 aber halt harmonisch und durchlässig dabei. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst an der ganzen Sache. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal sauber zu reiten, bevor man spektakulär reitet.
Absolut, ja.
Aber wir hatten es.
Gilt ja für jede Disziplin.
Genau. Ja, ich meine, wir hatten es ja gerade beide auf der DM. Wir hatten beide. Du hattest 3 Pferde im Ranchriding-Finale, Junior, ich 2 und wir hatten beide Schnitzer drin. Ne?
Ja, wobei das einfach. Ja, weiß ich nicht. Ja, sowas passiert halt. Ne?
Genau.
Das, bei dem einen hatte ich ein Angaloppieren im Extended Trot. Wir waren noch nicht mal besonders schnell, aber irgendwie fand er das mit dem Galopp gerade sinnvoller.
Mhm.
Hat er noch nie vorher gemacht. Den habe ich schon viel Rennschreiting geritten auch. Das war der Teso, der Criollo, den ich mit hatte. Und
Penalty 3 dann?
Genau, Penalty 3. Und der war so fest davon überzeugt, der ist dann gleich nochmal angaloppiert. Also ja, mein Gott, da steckst halt nicht drin. Ne? Der ist,
genau.
Dann hatte ich bei der Epi-Stute die ist die erste Saison mit und die habe ich eher so, sag ich mal, außer Konkurrenz die Rennscheiding mitgeritten, aber die war mega gut im Vorlauf und war dann auch im Finale echt cool. Die hat mir dann so gut zugehört, dass sie beim Abschalten, ich habe noch gedacht, oh, war das ein gutes Abschalten, aber die Richter haben es als Break of Gate gesehen, wo die so ein bisschen zu viel eingesessen hat, halt hinten anscheinend. Gibt auch Penalty 3, war auch sehr teuer, ansonsten ein schöner Ritt, aber ja, was willst du machen? Das passiert in der Sekundenschnelle. Wo ich dann am meisten noch im war dann der kleine Eddie, so ein kleiner Rainer, so ein, der für mich jetzt für meinen Geschmack eigentlich gar nicht so das Rennschreiding-Pferd ist, der ist halt einfach durchmarschiert, dumm, 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 dann waren wir noch Vierter am Ende. Also,
ja, also sauber, ne?
Genau,
Staying
ja.
Out of the penalty
genau,
box,
ja.
Ne? Penalty ja. Sind ja Strafpunkte, auf der DM sind 5 Richter, beste und schlechteste Ergebnis wird gestrichen, das heißt 3 Richter werden gewertet. Und ich hatte es auch. Ich hatte auch beim Zurückkommen im Extended Lope ist der eingesessen. Penalty 3, minus 1 aus Manöver, sind 12 Strafpunkte. Und ich habe noch nur 2,15. Also es wäre der Teppich gewesen.
Ja.
Hätte, hätte, Fahrradkette.
Das habe ich mir mit meinen anderen zwei auch gesagt.
Genau, hätte, hätte. Also das ist halt...
Ja.
Aber ich sage immer, im Finale musst du Risiko gehen. Wenn du da mit angezogener Handbremse durchreitest, ich meine, dafür sind wir so lange dabei, um zu sagen, ich will jetzt nur sauber reiten. Wir haben ja schon immer den Anspruch, da mal hinter den Teppich zu landen im Idealfall.
Vor allem, wenn du auch weißt, du hast das Pferd. Ne? Also ich bin da jetzt nicht auf Teufel komm raus durchgeritten, aber ich wusste schon, auch mit beiden Pferden und auch so, wie die sich angefühlt haben während dem Ritt, hey, wenn wir da jetzt keine Scheiße bauen, dann sind wir vorne mit dabei. Ne? Aber...
Genau.
Sowas kann man manchmal nicht vermeiden.
Genau, mein anderer hat einen Wechsel angetäuscht, der kam nicht und dann kam er viel zu spät. Hat er auch noch nie gemacht, das andere war auch noch nie. Aber es ist halt einfach, ich habe mal hochgerechnet, sind wir glaube ich 17 Übergänge. Und wenn einer mal nicht funktioniert, das passiert. Ne? Das passiert uns Profis, die Pferde haben gute, schlechte Tage, wir haben gute, schlechte Tage. Und wir sind halt auch auf Risiko geritten.
Ja.
Man hätte wahrscheinlich Gang rausnehmen können, aber dann wären wir auch nicht hinterm Teppich gelandet. Ne? Das ist aber part of the game, also es passiert allen. Genau, aber da hatten wir beide dieses Jahr tatsächlich ein bisschen Pech auf der DM, kann man sagen. Ne? Also sind ja eigentlich beide recht stark in der Rennschreiding. Dafür hast du tolle Erfolge erzielt. Du hast die Cowhouse gewonnen und die Jungpferde-Training, ne?
Ja, genau. Das war so ein bisschen...
Glückwunsch.
Ja, danke.
Nochmal.
Dankeschön. Genau, das war so ein bisschen up and down quasi. Die Disziplin, die ich eigentlich am besten kann, die Rennschreiding hat in der Junior und in der Senior... nicht funktioniert für mich dieses Jahr auch der German Open. Dafür hat es dann anderweitig geklappt, was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist. Weil, ich sag mal, die Jungpferdegeschichte ist natürlich immer eine große Sache auf der German Open. Das ist immer so das Steckenpferd von der EWU. Und da bin ich Erster und Zweiter geworden mit 2 Pferden, die wir selber ausgebildet haben. Da gibt es auch Schlechteres.
Ja, also 2 Pferde hinterm Teppich ist natürlich immer was ganz Besonderes.
Ja, ja,
sehr
absolut.
Cool.
Ne? Und dann habe ich die Junior Cowhouse gewonnen mit einer Stute, die ich für Achim geritten habe, die wir auch selber da an die Geschichte rangeführt haben, die erste Saison hatte dieses Jahr. Also von daher, da kann man auch das mit der Rennschreiding auch mal verschmerzen.
Aber noch Glückwunsch zu deinen Erfolgen auf der Amerikaner. Mit was für einem Score hast du da gewonnen?
Viel zu hoch, ich weiß es gar nicht mehr.
Waren 238 oder so?
Nee, ich glaube, es waren...
Ach nee, war 155 oder so, ne? Zwei
Richter. Warte mal.
158? Auf jeden Fall
weiß,
wirklich hoch.
Stimmt, 100... Ja, ich glaube 158.
Genau, also
ja.
Die Amerikaner vor der
ja.
DM lief sehr gut. Deswegen ist das jetzt ja mal auf hohem Niveau. Aber natürlich...
Absolut, ja.
Ne, ich meine, es ist ja auch wichtig, sich zu reflektieren und die Scoresheets anzugucken. Das ist auch für die ganzen Zuhörer wichtig, um zu verstehen. Das war der Fehler. In der Regel hat man ja als Amateur einen Trainer, der einem das sagt. Meine Pferde haben Fehler gemacht, die sie vorher noch nie gemacht hatten, aber das passiert. Und das ist ja nicht schlimm. Ich habe lieber einen guten Ritt und hatte einen Schnitzer und ist deswegen nicht gut platziert, anstatt einfach einen schlechten Ritt gehabt zu haben.
Das
also,
stimmt, ja.
Da muss
das,
man mit der Leistung zufrieden
das
sein.
Das sieht am Ende im Ergebnis dann vielleicht, nimmt sich das Gleiche, ne? Aber Das ist genauso wie, lieber habe ich einen guten Ritt und freue mich, wenn ich rauskomme und habe nicht gewonnen damit, wie wenn ich irgendwo gewinne, wo ich einfach denke, oh, scheiße, irgendwie hat sich das jetzt aber nicht so angefühlt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne?
Genau.
Und also, dann war ich aber der Einäugige unter den Blinden oder so. Ne? Also da gibt es ja, viele Definitionen von Erfolg.
Genau.
Das ist nicht nur die Platzierung.
Genau. Und ich glaube, da sind wir Profis natürlich sehr erfahren, dass wir einfach ein gutes Gefühl haben und merken, boah, der ist besser geworden und der lief jetzt schon viel besser wie am Anfang der Saison und da freuen wir uns dann halt drüber. Ja. Ne? Als zu sagen, das und das hat jetzt nicht funktioniert, ist immer wichtig zu reflektieren und zu wissen, woran man arbeitet. Da muss ich ja eigentlich auch mal über die Dinge freuen, die klappen. Das sieht man manchmal so bei Amateuren und so, finde ich das nicht unheimlich aufregend, was jetzt nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, wir hatten 17 Übergänge in dieser Ranch Riding. 16 haben bei mir mit beiden Pferden sehr gut funktioniert. Ja. Ne?
Das war schon unheimlich komplex, die Pattern auf der Go fand ich dieses Jahr. Vor allem das Krasse fand ich, sonst hatten wir die Jahre immer einen deutlichen Unterschied zwischen der Senior- und der Junior-Pattern. Und dieses Jahr war es so minimale Unterschiede. Einmal musstest du früher angaloppieren und einmal über die Stange rüber galoppieren bei den Senior-Pferden und bei den Junior-Pferden erst nach der Stange angaloppieren. Und dann irgendwie noch einmal Extended Trot ein bisschen länger ziehen oder irgendwie so. Aber es war so minimal. So die Grundlinienführung, die war schon die gleiche. Und das war schon so richtig so ein Pattern, wo ich mir gedacht habe, oha, die wollen es drauf ankommen lassen, dass wirklich nur die Leute da durchkommen, die wirklich ihr Pferd durch das ganze komplexe Ding auch safe da durchbekommen.
Ist auch, glaube ich, tatsächlich so passiert. Ne? Ich glaube, in der Junior waren wir 93 im Vorlauf. Ja. Im Finale waren 22 und ich würde behaupten, also ich war, glaube ich, 11. und 16. mit meinen Schnitzern. Ich glaube, nur die ersten 6 sind in Anführungszeichen fehlerfrei da durchgekommen, wenn man das, glaube ich, mal gegenrechnen würde. Ne? Auf der anderen Seite verstehe ich es, weil die Richter müssen sie ja irgendwie trennen.
Das ist ich hätte mir fürs Finale ein bisschen ein schöner zu reitendes Pattern gewünscht, muss ich ehrlich sagen. War jetzt kein schlechtes Pattern, es war schon, aber es war so irgendwie, man hat ein. Das ging so irgendwie von Punkt zu Punkt und irgendwie war es dann vorbei. Man ist nicht so richtig in den Flow gekommen, fand ich. Das war eher, also für den Vorlauf konnte ich das verstehen. Das war relativ ähnlich aufgebautes Pattern. Auch so ein bisschen so dümm und irgendwie hinter jeder Ecke kann irgendein Fehler passieren. Ne, aus 93 Pferden musst du einfach aussieben. Das stimmt, aber für so ein Finale hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man so ein Ticken schöner reiten kann, also so einfach mehr zeigen kann. Aber am Ende ist es auch so, das Pattern ist das Pattern, jeder reitet das gleiche und der da am besten durchkommt, der hat es verdient zu gewinnen, fertig. Genau. Ne?
Es war halt sehr viel tatsächlich, also als ich das nach meinem ersten Pferd rauskomme, du bist ja nur am Überlegen.
Ja.
Wo kommt die Ecke, wo ist der nächste Übergang, welche Linie? Ja. Also das ist ja wirklich eine mentale Höchstleistung, diese Pattern zu reiten.
Ja.
Ne, das ist, finde ich, sowieso so schwer in der Ranch-Riding. In der Horsemanship, ich meine heute auch nicht, machst du eine Pylone, wo du von Pylone zu Pylone reitest. Und in der Ranch-Riding bist du erst einmal mental, diese Pattern drauf hast.
Mm.
Und da mache ich immer Mitte lange Seite, Mitte kurze Seite, vor der Ecke, nach der Ecke, Diagonale, über die Mittellinie und Ecken.
Ja.
Das sind die Fixpunkte,
genau,
die du hast. Ne?
Ja,
und so
musst
du dir die Arena einteilen.
Die versuche mich da mal so an den Bahnfiguren, an den Punkten, an den Bahnpunkten zu orientieren. Ne, wir hatten jetzt auf der Go relativ viel Bäume und Buschwerk da drin rumstehen. Da kannst du natürlich auch, von daher hast du viele Punkte zum Orientieren. Aber es war trotzdem so ein bisschen, also mir hat so ein bisschen der Flow gefehlt. Also es war schon irgendwie cool, aber es war nicht so, dass du so reingeritten bist und dachtest, und jetzt läuft's.
Genau, du hast halt so viele Linien und Ecken und Wolken, dass du halt immer, wenn der Übergang passiert ist und du gerade im Flow warst, kam der nächste Übergang.
Ja,
ne?
Genau.
Das, also da verstehe ich, was du meinst. Und es war wirklich anspruchsvoll.
Das hat mir dann tatsächlich bei meinem Senior-Rennschreiding-Pferd dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Das war der Rough Commander, mit dem ich die Amerikaner gewonnen hatte. Richtig cooles Rennschreiding-Pferd, mit dem habe ich auch den Vorlauf gewonnen. Das ist einfach so einer so von seiner Art her, sag ich mal, wenn du den so ein bisschen lässt, dann hat er genau die Optik, den du für das Rennschreiding dir so vorstellst, ja, und dann hat er noch tolle Gänge dazu und ist einfach so ein bisschen von der gemütlicheren Seite. Das heißt, du kannst einfach rein und loslegen. Ne? Und bei dem war das dann aber so. Da hatte ich dann auch bei dem Abschalten, hat er mir so kurz einmal rausgewechselt für 2 Galoppsprünge. Und dann war er gut, ich meine, von der Wertung wären wir da eh nicht mehr vorne mit dabei gewesen mit den Penalties. Ne? Hatten wir bei unseren Junior-Pferden auch die Geschichte. So, aber dann war für mich einfach auch mental das Pattern irgendwie gelaufen. Und dann war es tatsächlich am Ende so, dass ich dann irgendwie einmal zu spät angaloppiert bin. Dann ist mir eingefallen, oh scheiße, jetzt hätte ich ja angaloppieren müssen. Und dann bin ich auch noch im falschen Galopp angaloppiert, weil ich weil ich dann irgendwie, in dem Moment hat sich's nach links Galopp angefühlt, aber ich hätte eigentlich nochmal rechts galoppieren und so weiter und so fort, bin ich ja am Ende mit einem Nullscore raus und war halt genau so, das war so, du musstest so von einer Aktion zur nächsten und wenn du das nicht sauber abhaken kannst, dann kommst du halt raus und genau so ging's mir da, ne? Was jetzt nicht hätte schlimmer sein können, ne? Der war gut, hat sich gut angefühlt,
aber da sieht man, wie schnell es geht. Ja, wenn genau, du einmal kurz raus bist und dich dann neu orientieren musst, dann ist der Punkt schon wieder vorbei. Ja. Ne? Auch für uns Profis. Also es ist wirklich. Also ich muss sagen, ich gucke immer die World bei der AQHA World Show, die immer November ist, kannst du immer die Winning Runs gucken. Und ich gucke mir die immer an, um zu gucken. Weil was ja dieses ein bisschen on Vogue ist, was du ja auch viel machst, ist Leichttraben zum Beispiel. Ne? Ich habe einen, der ist immer angaloppiert im Stehen, deswegen bin ich leicht getrabt, dann trabt er besser. Und ich gucke mir das immer an, was machen die Amis so? Und ich persönlich finde, die amerikanischen Pattern sind total viel einfacher. Die haben viel weniger Übergänge und Linien.
Ja.
Also die haben wir dann aber auch Rinder da drin oder so, das haben wir nicht. Aber ich finde, vom Rittigkeitsfaktor brauchst du in Deutschland fast bessere Pferde wie in Amerika.
Ja, also ne, gerade die German Open Pattern, wie wir sie jetzt dieses Jahr hatten, die sind viel, viel komplexer. Das ist so ein bisschen so denke ich mal, du hast halt einfach eine große Menge an Pferden und die wollen da so ein bisschen auslieben und wollen so das Technische dahinter so ein bisschen auch hervorstellen. Was du, glaube ich, bei der AQHA einfach nochmal ein bisschen mehr hast, ist, dass es einfach, sag ich mal, AQHA ist ein Zuchtverband und da ist es auch eine Bewegungsklasse. Ne? Da geht es auch darum, nicht nur dir die sauberste Pattern, sondern auch den besten Beweger daraus zu, also so, das spielt, glaube ich, auch nochmal, habe ich auch, wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen, wenn du bei AQHA-Richtern reitest, einfach auch nochmal ein bisschen mehr eine Rolle, wie wollen die Bewegung sehen und wenn du halt eben alle 2 Meter irgendeine Ecke schlagen musst, dann kannst du keine Bewegung zeigen. Ne? Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich bei der AQHA-Rennschreiding habe, was da nochmal eine größere Rolle spielt. Und das hat man zum Beispiel auf der Amerikaner auch gesehen. Es war auch eine schwierige Pattern, aber die war jetzt nicht so ein riesen Zick-Zack-Ding, wie wir es jetzt auf der Go hatten, sondern da bist du halt rein, bist da geritten, konntest mal schnell reiten, konntest mal langsam reiten, das Pferd musste das alles auf den Punkt zeigen, hatte aber auch Platz, die Bewegung zu zeigen. Dann hatten wir eben die Rinder, was da auf der Amerikaner vor ein paar tausend Zuschauern natürlich auch ein cooler Zuschauer-Aspekt ist, was man da auch immer gerne sieht, so. Aber das war jetzt auch nicht so eine, also war nicht so ein Gefrickel. Ne? Und dann kommt es halt so ein bisschen darauf an, was man für ein Pferd hat, ne? Was da gut passt oder nicht.
Du hast ja vorhin gesagt, der Buckskin-Hengst ist so ein cooles Pferd, weil du den einfach da durchschicken kannst. Ich weiß, was du meinst. Also es ist immer einfacher in der Ranch-Riding. Also ich persönlich denke, du brauchst Grundlage-Trainer. Die brauchen ein bisschen Stopp und Turn. Ein Clever-Pferd kannst du Turn und Stopp so nicht beibringen. Das geht für die niedrigen Leistungsklassen, aber für die höheren Leistungsklassen brauchst du so ein bisschen athletisches Pferd, was auf der Hinterhand sitzt und auch rumkrabbelt.
Das ist leichter. Und es ist ja auch das, sag ich mal, ne, du sollst ja auch ein Pferd mit dem Arbeitspferde-Hintergrund zeigen. Ne? Und das, was wollen wir haben beim Arbeitspferd? Das soll leicht in der Schulter sein, soll über die Hinterhand arbeiten. Ne? Das ist ja, sag ich mal, aus diesem Arbeitspferde-Hintergrund ist ja eben die Reining, die Cowhorse und die Cutting entstanden. Ja. Und deswegen ist es schon relativ logisch, dass ich ein Pferd für die Rennschreiding brauche, was das alles so ein bisschen vereint.
Ne? Du sollst in der Lage sein, das Rind theoretisch fangen zu können.
Genau. Ne? Das ist auch mal das, was ich so ein bisschen sage, wenn mich jemand fragt, ja, wie soll ich denn so eine Rennschreiding überhaupt durchreiten und so. Und dann stell dir einfach vor, du hast was zu tun. Ne? Du musst da hinten noch ein Rind einfangen, dann musst du da nochmal den Zaun kontrollieren und dann musst du nochmal darüber reiten und noch irgendwie dem Nachbarn guten Tag sagen und am Ende des Tags willst du aber auch pünktlich am Essenstisch zu Hause sein wieder. Ne? Und so muss sich so eine Rennschreiding anfühlen, wie wenn man einfach was zu tun hat.
Genau. Ne? Aber was du vorhin meintest mit deinem Wachsenverlach ist dieses, es ist einfacher, die Pferde da durchzuschicken, die Hengst sich schicken übrigens lassen. Ach, Hengst. Ja, der wurde einmal Wallach ausgerufen.
Genau, der wurde als Wallach ausgerufen beim Sprecher.
Ja.
Und dann haben mich direkt 5 Leute angeschrieben, hey, ist der jetzt Wallach oder was? Ja,
aber ich weiß, was du meinst, weil wenn die so ein bisschen fauler sind, kannst du die anschieben, ohne dass die heiß werden. Weil diese Pferde, die natürlich sehr reaktiv sind, hochmotiviert, die machen natürlich auch schneller Fehler. Ne? Zum Beispiel, du hältst an und willst eigentlich nur rückwärts gehen und die drehen an in den Rollback oder so. Und da ist es eigentlich einfacher, ein tendenziell fauleres Pferd zu haben, was du anschieben kannst und was dann auch Betriebstemperatur ist unter Turnierbedingungen, wie dieses Pferd, was sehr aktiv sowieso ist und eher ein bisschen nervös, wie du sagst, diese Kaupferde, ja, die machen halt viel schneller Fehler, ja, weil die tun schneller Dinge von selber, die sie noch gar nicht sollten. Ne?
Genau, die denken mehr mit und sind auch schneller in den Füßen unter Umständen. Ne? Ja. Aber das hat alles Vor- und Nachteile. Hat alles Vor- und Nachteile. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich habe ja relativ viele Criollos da auch immer wieder geritten und die sind schon immer sehr aktiv und die haben Go und die wollen laufen. Die muss man manchmal dazu zwingen, dass sie auch mal wieder langsamer gehen. So ungefähr sind die eher, die kommen halt auch immer mit einem bestimmten Fleiß da rein. Ne? Das ist so, glaube ich, die sind relativ klein und haben jetzt lange nicht so einen Raumgriff, wie man jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Rough Commander hätte zeigen können im Trab. Aber die sehen einfach immer so aus, wie wenn die was zu tun hätten. Die haben immer einen Go und immer, die sehen immer motiviert aus. Ne? Und da, das, sag ich mal, das hast du mit so einem fauleren Pferd nicht so. Also die gesunde Mischung macht es einfach. Genau, ne? Die müssen laufen wollen, müssen aber auch zurückkommen wollen.
Genau. Ne? Und die einen ist schwer zu motivieren zu laufen, ja, und die anderen ist schwer zu motivieren, langsam zu bleiben und zuzuhören. Ne? Und das ist halt dieser Grad zwischen knackig, aber harmonisch. Ne?
Am Ende musst du einfach ein gutes Stärken-Schwächen-Profil erstellen für dein Pferd. Ne? Genau. So, wo kann ich die Stärken rausstellen, wo muss ich die Schwächen ein bisschen kaschieren? Weil das, was ich so cool finde an der Disziplin, ist, du hast nicht nur irgendwie so 2-3 Highlight-Aktionen, wie jetzt in der Reining, ne, das ist Stoppen und das Drehen, wenn das nichts ist, dann kannst du es eh vergessen, sondern da ist einfach alles wichtig. Ne? Und selbst die ersten 5 Meter Schritt können schon dein erstes Plus ein Halb oder Minus ein Halb sein oder so. Ne? Und du wirst einfach nur eine gute Rennschreiting-Wertung bekommen, wenn du das komplette Ding ernst nimmst. Und das nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen den Druck, dass du sagst, boah, jetzt dieser Spin da, dieser Turn, den muss ich voll raushauen, so gut es geht. Den reite ihn einfach locker durch und baue den in ein Gesamtpaket ein. Mhm. Und dann wirst du am Ende einen viel flüssigeren Ritt zeigen können, wie wenn du so versuchst, so extreme Highlights zu setzen auf irgendwas. Ja, ne? Und da kann man einfach sein Pferd so ein bisschen gut ein, oder im Idealfall schätzt man sein Pferd dann gut ein. Da sind unsere Stärken, da will ich ein bisschen mehr plussen, da sind unsere Schwächen, da versuche ich vielleicht zu nullen, und dann sauber durchzukommen und dann habe ich auch einen guten Ritt.
Ja, sehr schön. Das war jetzt schon eins deiner Steckenpferde. Dann ist natürlich, was ich so denke, dein zweites Steckenpferd die Cowhorse, weil es gibt ja wirklich in Europa wenig Cowhorse-Trainer. Du bist mittlerweile einer von ihnen. Also wie gesagt, der Philipp Martin Haug, Patrick Sattler, du, wen gibt's noch?
Mike in Deutschland.
Mike Bartner natürlich.
Genau, ansonsten wird es dann schon relativ eng von denen, die es gibt immer wieder Leute, die Cowhorse reiten, aber die es wirklich, sag ich mal, konstant trainieren und mit dabei sind.
Genau. Wie sieht denn so ein, also vielleicht willst du einmal kurz grob erklären, was Cowhorse ist.
Also Cowhorse, Working Cowhorse heißt es bei der EWU und bei AQHA, gibt es auch einen Spezialverband und da heißt es Reined Cowhorse, ist letzten Endes nochmal ein bisschen mehr die Basis von der eigentlichen Arbeit des Pferdes am Rind. Du hast die Grunddisziplin, für die Grunddisziplin hast du eine Reining Pattern, wo du Zirkel, große, schnelle, kleine, langsame, also ähnlich wie eine Reining Pattern, du hast Stops, du hast Spins und dann hast du eben den Part mit der Kuh, wo du eine einzelne Kuh in der Arena hast, die kommt rein an der kurzen Seite. Du musst die so ein bisschen an der kurzen Seite halten, erstmal. Da zeigst du dem Pferd die Kuh und der Kuh das Pferd. Ganz selber musst du dich in der Zeit so ein bisschen darauf einstimmen, okay, was habe ich für eine Kuh, wie muss ich mit der arbeiten, wie geht's weiter? Und wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt haben wir ein gutes Standing miteinander, wir drei, dann kannst du die, oder dann musst du die lange Seite rauslassen, durch die Ecke durch, und dann zeigst du zwei Fence-Turns in jede Richtung, so, das heißt, du treibst die lange Seite runter, wendest die und in die andere Richtung nochmal wenden.
Im Idealfall ohne die Ecke zu nutzen, ne?
Genau, ja, also wirklich, du wendest die Kuh, nicht die Wand wendet die Kuh, sonst gibt es Penalties, ein Cornermarker, ein Penalty, wenn du durch die Ecke durchgehst, nochmal zwei. Genau, also du musst die Kuh wenden, mindestens einmal in jede Richtung, kannst auch öfter, falls du das Gefühl hast, du brauchst es, aber im Idealfall einmal in jede Richtung, dann gehst du in die Mitte und zirkelst die in jede Richtung einmal. Also Da ist so die Richtlinie ein bisschen Kopf des Pferdes auf Höhe Kopf der Kuh, sodass du wirklich, also dass du der Grund bist, dass die Kuh den Kreis läuft. Einmal in die andere Seite, in die eine Richtung, welche Richtung zuerst ist egal, und dann in die andere Richtung.
Und dann wird man abgepfiffen, korrekt?
Dann wird man abgepfiffen, wenn der Richter gesagt hat, so, jetzt habe ich beide Zirkel gesehen. Dann wird gepfiffen und dann ist vorbei.
Und ganz früher war das auf Zeit, das ist heute aber nicht mehr so, ne?
Das habe ich mal gehört, ja.
Achso,
also genau. Ich glaube, es gab mal ein Zeitlimit. Ich weiß ich nicht, 90 Sekunden oder so?
Genau, tatsächlich.
Ne?
Also,
länger braucht man tatsächlich selten.
Genau. Ich war in den USA beim Cowhouse-Trainer, ich bin Europameister Teampending, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich bin auch Cowhouse geritten schon, war schon mal Dritter auf der EM beim Paints. Macht auch wirklich total Spaß. Und wir haben halt die Drywork, das ist wie die Graining, und die Fencework, das ist die Arbeit mit dem Rind. Und mittlerweile gibt es in Amerika auch nur das Boxing, das ist dann nur ein Rind an der kurzen Seite
Das ist so eine Einsteigerklasse sozusagen. Da hast du auch eine Drywork, das ist so eine Boxing-Class, wo du halt dann eben, sag ich mal, da, wo die hohen Geschwindigkeiten wirklich dann dahin kommen, ne, bei den Fence-Turns und bei den Zirkeln, was dann so ein bisschen anspruchsvoller noch ist, das wird erstmal ausgeklammert und so kann dann, ist das quasi so eine Einsteigerklasse, wo du sagen kannst, hey, ich will auch gerne Cowhouse reiten, aber ich will es ein bisschen langsamer angehen.
Genau, ist, glaube ich, eine perfekte Sache. Also ja, ich muss sagen, ich finde Cowhouse auch super, das ist ja wirklich, da bist du ja sky high, das ist ja wie eine Droge, also auch für die Pferde und die Reiter.
Ja.
Ne? Es ist natürlich, ist wie bei allen Sachen, sehr schön, den guten Leuten zu gucken. Ein bisschen weniger schön, wenn Leute hinter dem Rind herhetzen, wie man das ja auch sieht, egal in welcher Sparte. Ich persönlich denke aber immer, ist das nicht gefährlich, ein Kreut in diesem glatten Boden?
Das ist, das kommt so ein bisschen darauf an, wie der Boden ist.
Okay.
Du kannst den, also den Boden im Kreut an sich, den kann man schon relativ gut verändern. Man muss es halt machen.
Weil das ist ja, ihr habt die Sliding-Beschläge runter und das Pferd rutscht natürlich am Rind vorbei.
Ja.
Normalerweise sind ja bei den Kauklassen entweder werden die umgeschlagen oder die machen mehr Sand rein in die Böden, oder? Dass die ein bisschen mehr
Ja, das machen die, ich sag mal, für die Cutting wird es oft gemacht. Und du kannst jetzt, wenn du jetzt eine normale Working-Cowhouse-Klasse hast, da hast du normalerweise die Drywork und direkt hinten dran die Fencework, und dann kannst du nicht wirklich das Pferd umbeschlagen.
Nee.
Ne, du hast bei der NRCHA, was so dieser Spezialverband ist, da hast du auch verschiedene Teile, da arbeitest du auch in manchen Prüfungen auch aus der Herde raus, und da hast du wirklich die einzelnen Teilprüfungen separat, und da hast du natürlich die Möglichkeit umzubeschlagen.
Genau.
Oder mal noch einen Nagel rein, der ein bisschen rausguckt, oder manche haben auch so Möglichkeiten, wo sie dann ein Gewinde haben, nochmal einen Stollen nochmal reindrehen können oder so, solche Sachen. Prinzipiell haben die Pferde aber von Hause aus schon mal viel schmalere Eisen als ein Reiner jetzt zum Beispiel, eben weil du gar nicht willst, dass die so viel rutschen und weil die meisten Pferde auch so viel Stopp, also die meisten Kuhpferde, die haben auch so viel Stopp, dass sie mit so großen Eisen auch gar nicht zurechtkommen. Das sind eher so die Pferde, die sich wirklich, also die wirklich stoppen, ne? Die setzen sich mit voller Kraft in den Boden und sind nicht so die Pferde, die jetzt da so ewig weit sliden.
Genau, ich sage immer, die werfen den Anker auf gut Deutsch.
Genau,
also die wollen sollen ja auch gar nicht 10 Meter sliden.
Genau, müssen die auch gar nicht.
Genau, die modernen Reining, die sliden ja so oberflächlich möglichst weit und das Cowhouse soll halt wirklich hart auf der Hinterhand stoppen.
Genau,
ne?
Und wenn die dann zum Beispiel große Eisen drunter haben, dann kriegen die eher Schiss und denken, oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Ne? So von daher ist das alles schon relativ kalkulierbar, aber man ist natürlich auch darauf angewiesen, dass das Showmanagement sich Gedanken drum macht, was da jetzt passiert, wenn man die Prüfung reitet und eben den Boden dementsprechend vorbereitet.
Das heißt, deine Cowhouse haben ein bisschen anderen Beschlag wie ein normaler Reiner.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Die haben meistens deutlich weniger Eisen. Und wie gesagt, die meisten brauchen auch nicht mehr.
Was sagst du denn so zum Style? Die Reining ist ja sehr spezialisiert, sehr auf Style, runde, tiefe Pferde.
Ja.
Das ist natürlich bei der Cowhouse ganz anders. Vielleicht willst du da noch kurz was zu sagen.
Das ist einfach alles so ein bisschen mehr der Arbeitsreiterei noch angelehnt. Ne? Ich sag mal, wir haben jetzt in Deutschland ja jetzt nicht so die ultimative Cowhouse-Szene, dass man jetzt sagt, da musst du jetzt so und so reiten, um da erfolgreich zu sein, sondern du musst einfach gut reiten und dann klappt es auch und dann ist es auch relativ egal, was für ein Stil das Pferd dabei hat. Sollte einfach rittig aussehen. Aber prinzipiell das, was ich so ein bisschen so erholsam finde bei der Geschichte ist, die Pferde können einfach auch so ein bisschen so sein, wie sie sind und können sich so ausleben, wie sie sind. Ne? Wenn du jetzt nur die Reining siehst, sag ich mal, da bist du gut dran mit einem Pferd, was nicht nach rechts und nicht nach links guckt und am besten einfach immer die Nase schön in einer Position und dann kriegst du alles irgendwie geritten. Das sieht am Ende dann natürlich auch irgendwo gut aus, aber es ist natürlich auch eine Menge Kleinarbeit, dem Pferd das wirklich so zu erklären, dass es das so machen soll. Es gibt natürlich auch Pferde, die bringen da viel von Hause aus von alleine mit und du musst da nicht. Aber letzten Endes ist es schon sehr viel Gefrickel in einem kleinen Detail. Mhm. Und so ein Cowhorse darf halt einfach auch Cowhorse sein.
Ne? Also eine natürliche Kopfhaltung.
Genau, eben. Die dürfen rumgucken, die dürfen auch mal ein bisschen, das weiß ich, da wird es jetzt nicht gleich so negativ gewertet, wenn der Stopp eben härter ist oder wenn auch mal der Schweif ein bisschen, also so, das wird alles so in einem relativen Bereich gesehen. Deswegen hast du da nicht so diese Auswüchse, wie du sie teilweise in den Renningklassen dann hast, vor allem in den USA auch. Ne, da wird, ne, da gibt es ja die verschiedensten Ideen, was man da machen kann, damit das Pferd möglichst gut aussieht.
Es sind aber auch andere Pferde, auch von der Haltung zum Teil. Ne? So Shining Sparks und so, die haben fast ein bisschen mehr Aufrichtung, wenn man so möchte, wie die modernen Rainer. Die laufen eher den Berg runter.
Ja. Die Cowhorses generell, die müssen aufwärts gehen. Die haben eigentlich alle, also wenn du mal einen hast, der wirklich flach in der Haltung ist, spätestens wenn er an der Kuh ist, kommt der hoch im Genick und wird leicht in der Schulter. Und wie gesagt, da spielt einfach so dieses Arbeitsding mehr noch ein Hintergrund, einfach weil die wirklich ihren Job an der Kuh auch noch machen müssen. Mhm. Das ist so, die Reining hat sich ja daraus abgeleitet. Ne? Du hast so aus den Fence-Turns hat sich so der Stopp und der Rollback irgendwie entwickelt. Und aus dieser Athletik in den Turns und im Boxing hat sich so ein bisschen der Spin entwickelt, würde ich jetzt mal so sagen. Und das hat sich dann aber alles sehr verkünstelt. Und ein Cowhorse ist einfach ein Pferd, was einfach wirklich die Arbeit einfach auch noch machen muss an der Kuh und nicht nur so tun, als ob. Ne? Und dann ist am Ende wichtig, dass die Arbeit gemacht ist und nicht nur, wie es ausgesehen hat.
Ja, und da ist natürlich auch wieder die Kunst. Du willst das Pferd, das mitarbeitet. Das soll stoppen, wenn die Kuh stoppt. Ja. Das soll drehen, wenn die Kuh dreht. Und das soll mitrennen, wenn die Kuh rennt. Aber du musst natürlich in der Lage sein, wir hatten einen guten Smudge Colina-Hengst von Babcock. Und der wollte immer in die Kuh rein. Der hat halt so gedrückt, irgendwann fangen die an. Und wenn du die so abdrängst, wird die immer schneller, die Kuh. Das heißt, zum Drehen musstest du ein Stück vorbei und das hast du kaum geschafft mehr mit dem, weil er so in die Kuh rein wollte. Weil da haben wir auch wieder, die arbeiten selbstständig, was sie sollen, aber wir sollen dir trotzdem noch zuhören. Genau.
Ja, das ist wirklich, das ist so die Kunst dabei. Gerade wenn du ein gutes Pferd hast, was die Kuh gut lesen kann. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen das, was du jetzt geschildert hast. Das ist so ein bisschen wie bei einem Rainer, wenn der dann anfängt, auf den Rundown heiß zu werden. Ne? Das ist so, der Rundown gehört zur Reining. Du kannst dem Pferd nicht erklären, aber du brauchst auf der geraden Linie nicht schnell werden. Natürlich musst du schnell werden vor dem Stopp. Du brauchst die Beschleunigung. Ja, aber dann ist es so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer, sag ich mal, wann lässt man es zu und wie kriegt man das Ganze geritten. Ne? Und so ähnlich ist es beim Cowhorse auch. Ne? Der wusste ganz genau, da hinten kommt jetzt der Turn, ich muss jetzt die Kuh rumnehmen. Also erzähl mir doch nicht, dass das jetzt nicht der Fall ist. Ne? Genau. Aber dann verselbstständigt sich das so ein bisschen und du musst das Pferd erstmal da dran vorbeikriegen. Ne? Und das ist dann halt so ein bisschen das, wo man dann einfach wirklich... einfach auch gucken muss, dass man so ein Konzept hat im Training, dass man die Pferde einfach auch frisch dafür hält. Ne? Genauso wie ich jetzt ein Reining-Pferd nicht jeden Tag Reining-Pattern reiten würde und unter Showbedingungen Zügel lang und gib ihm oder ein Pleasure-Pferd trainiere, indem ich immer nur eine halbe Stunde am langen Zügel außen rum galoppiere oder so. Ne? Das ist so... Das ist an der Kuh genauso. Ne? Da muss ich auch gucken, dass ich nicht nur die Showsituation trainiere, sondern einfach wirklich gucke, in allererster Linie will ich die Rittigkeit haben. Ja? Wenn ich irgendwas zu melden habe obendrauf, dann steht es in Prioritätenliste 1 bei dem Pferd, muss es stehen. Ja? Und dann kommt Prioritätenliste 2, Pferd arbeitet Kuh. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Und da, sag ich mal, ne, wie im normalen Pferdetraining auch, da hast du halt verschiedene Herangehensweisen und ganz, ganz selten trainierst du eigentlich die Showsituation, wo du sagst, und zack und Turn und so weiter und so fort.
Ich sag ja immer so schön, erst können sie es nicht, dann tun sie es von selber. Ne? Ja, genau. Ist egal, ob es jetzt das Rückwärts-L beim Tor, beim Train ist, oder die fliegenden Wechsel, die dann kommen, wenn sie nicht sollen.
Das ist überall das Gleiche.
Was muss deiner Meinung nach ein Pferd können? Sagen wir mal, das buchen Leute bei dir, dich kann man ja für Kurse buchen, ein Cowhouse-Kurs mit Rindern. Was müssen die können, bevor du die ans Rind lässt? Was sind die Grundlagen?
Du brauchst auf jeden Fall ein safes links, rechts, schnell, langsam. Ne? Also das Allerwichtigste ist eigentlich die Bremse.
Also, dass sie gut anhalten?
Genau, ja, dass sie gut anhalten. Und ich sag mal, das, was wir jetzt unter einem gut angerittenen Westernpferd verstehen, würde theoretisch schon ausreichen. Mhm. Ne? Wenn ein Pferd unsere Grundschule verlässt, dann geht es links, dann geht es rechts, dann geht es schnell, wenn ich sage schnell, und es geht langsam, wenn ich sage langsam, und hält an, wenn ich sage halt an. Mhm. Ne? Das würde theoretisch schon ausreichen. Praktischerweise gesehen, wenn man jetzt mal so landläufig guckt, können das ja die wenigsten sofort mit ihrem Pferd so ad hoc. Ne? Wenn du jetzt Leute hast, die wirklich auch aus dem Turnierbereich kommen, die ihre Pferde wirklich gut geritten haben, die haben da relativ wenig Probleme, sich damit einzufinden. Du hast einen großen Anteil, viel, viel mehr Arbeit im Rückwärts, als du es normalerweise so tust. Das ist erstmal eine riesen Umstellung auch, wo die Pferde viel höher an der Schulter, viel mehr auf die Hinterhand kommen. Das ist nochmal eine große Umstellung, aber ich sag mal, wenn du ein gut gerittenes Pferd hast, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ist eigentlich kein Ding. Hm. Ne? Du musst dann erstmal gucken, dass die Pferde das akzeptieren, dass sie keine Angst vorm Rind haben. Hm. Und wenn die merken, oh, das läuft vor mir weg, dann ist der Drops eigentlich meistens gelutscht. Hm. Aber so rein zum Reinschnuppern brauchst du ein gut bedienbares Pferd.
Aber mit rechts, links meinst du auch wirklich Turn? Oder
nee, einfach erstmal lenken. Okay. Einfach erstmal, der Turn ergibt sich mit der Zeit so ein bisschen.
Okay.
Ne? Das ist so, das sag ich mal, das kommt ja auch drauf an, ne? Du fängst ja eigentlich auch mit keinem Pferd an und gehst direkt und stoppen und rumdrehen, sondern wie gesagt, die müssen erstmal lernen, dass die Rinder weglaufen, und wenn ich das dem Pferd schon mal gut erklären kann, indem ich es gezielt an den Punkt ranreite und wieder wegreite, dann habe ich schon mal viel geschafft fürs allererste Mal am Rind.
Ja,
ne?
Ja.
Und dafür muss ich aber schon mal ganz gezielt sagen, okay, da ist mein Rind, ich reite jetzt gezielt auf die Hüfte zu und bewege das Rind entsprechend, und jetzt hat es das gut gemacht, jetzt nehme ich es wieder zurück und so weiter und so fort.
Ne? Also von hinten, ne? Das ist ja auch so, man muss so ein Auge entwickeln, wie schiebe ich das Rind an. Ne?
Ja.
Wenn ich von hinten geht es nach vorne, wenn ich von vorne drehe es rum. Und es wäre natürlich schlecht für ein unerfahrenes Pferd, frontal auf das Rind zuzureiten.
Genau,
ne?
Das macht dann überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Oder einfach irgendwo mittendrin. Ne? Das ist so wie, ich versuche das immer so zu erklären, ne? Oder das, was die meisten Leute sich auch gut vorstellen können, das ist wie Bodenarbeiten mit dem Pferd.
Mhm.
Ne? Du hast auch ein Fluchttier im Prinzip, was du irgendwie bewegen möchtest. Und dann hast du auch beim Longieren oder in der Bodenarbeit verschiedene Punkte, die du anarbeiten kannst. Und die Punkte, je gezielter du das schaffst, die anzusprechen beim Pferd, ja, umso mit feineren Hilfen kannst du Bodenarbeit machen.
Mhm.
Ne? Und genauso ist es bei der Rinderarbeit auch. Ne? Und je feiner ich mein Pferd auf eine gezielte Linie, auf einen gezielten Punkt reiten kann, umso feiner kann ich das Rind bewegen, umso gezielter. Und je schlechter ich das kann, umso ungenauer ist es natürlich. Und dann steht und fällt damit die Kommunikation, ne? Weil das ist so das, was man oft vergisst. Ne? Das geht eigentlich nicht unbedingt darum, irgendwie das Rind da einfach wild durch die Gegend zu scheuchen und mal ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Das kann ich auch, wenn ich im Gelände meine Galoppstrecke galoppiere, kann ich auch wild rum galoppieren. Und in allererster Linie muss ich das auch als Kommunikation sehen. Ne? Das ist genauso ein Lebewesen, was da Teile hat. Ja, das ist quasi, ne, nicht nur irgendwie Mittel zum Zweck, sondern das ist quasi für uns jetzt hier, wir machen das eigentlich nur aus sportlichen Gedanken hier in Deutschland, hat ja niemand wirklich eine Ranch, wo er täglich Rinder arbeiten muss, das ist in den seltensten Fällen. So, und dann ist das quasi unser Trainingspartner.
Genau.
Ne? Und wenn ich den möglichst wenig belaste mit irgendeinem Unfug, dann kann der da auch zufrieden mitmachen und ist auch möglichst lange ein zufriedener Trainingspartner sozusagen. Ne?
Genau. Also erstmal Grundlagen ohne Rind, dann ans Rind gewöhnen, kann man ja so nennen, dass die Pferde erstmal keine Angst haben. Das heißt hinterherlaufen, irgendwann durch die Herde laufen, irgendwann mal frontal drauf zulaufen. Und dann gibt es natürlich auch die Cutting-Maschinen. Vielleicht kannst du da kurz was sagen. Sieht man ja immer wieder, war gerade auf der German Open auch ausgestellt netterweise. Was macht man dann am Anfang in so einer Cutting-Maschine?
Also eine Cutting-Maschine ist im Prinzip in den meisten Fällen ist es einfach ein Stück Stoff, was an der Schnur aufgehängt ist. Meistens irgendwie schwarz und weiß, einfach damit die Pferde den Kontrast gut sehen. Gibt auch Cutting-Maschinen, die haben so eine richtige Kuh auf einer Schiene, aber das sind dann eher so für die, ja, für die richten, das haben in den USA manche Cutting-Trainer oder so, aber das ist nochmal eine ganz andere Liga. Da geht es hauptsächlich darum, dass du quasi, man nennt es auch eine mechanische Kuh, dass du quasi das Pferd auf die Bewegung von etwas sensibilisieren kannst, was du aber steuern kannst. Mhm. Ich meine, du kannst auch eine Kuh gezielt anarbeiten beim Reiten, aber du kannst es nie so gezielt, ne? Die hat immer ihren eigenen Willen noch dazu. Und wenn du jetzt aber an deinem Rechtsturn noch was verbessern möchtest bei dem Pferd, und du, dann musst du das irgendwie schaffen, gezielt eine Situation, wo du diesen Rechts, aber du kannst es dann nicht unbedingt 3-4 Mal am Stück so machen, weil du sagst, jetzt will ich diesen Rechtsturn verbessern. Aber wenn die Kuh sich nicht bewegt, kann ich das nur bedingt machen. Genau. Ich kann dem Pferd das sagen, mach das so und so. Aber das muss es ja am Ende dann selber tun, wenn die Kuh sich bewegt. Und jetzt habe ich an der Maschine dann eine Fernbedienung, wo ich die Flagge links und rechts schneller, langsamer laufen lassen kann. Und da kann ich gezielt dann eben solche Sachen bearbeiten. Wenn ich da anfange mit, muss auch erstmal das Pferd, ganz, ganz viele Pferde, ist auch am Rind übrigens oft so, ganz viele Pferde, die wirklich Talent am Rind haben, haben am Anfang erstmal Schiss. Weil sie einfach da eine Spannung haben, aber noch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist an der Maschine ähnlich. Die meisten Pferde haben erstmal Schiss vor der Flagge. Dann müssen sie auch erstmal lernen, okay, quasi ich gehe in die Richtung und die läuft vor mir weg. Dann fange ich erstmal an, erstmal eine Volte in die eine Richtung, dann aus der Volte raus und dann die Flagge vor dem Pferd herlaufen lassen, dann eine Volte in die andere Richtung am anderen Ende der Halle und dann wieder. So bis das Pferd wirklich ohne groß zu zögern, da locker hinterher geht. Und dann kann ich anfangen, da auch ein Anhalten und ein Rückwärts mit einzubauen.
Ne? Genau, das haben wir nämlich dieses, ich weiß mal, wir haben in Amerika eine Cutting-Stute gekauft, eine Junge. Und ich wollte die dann Reining-mäßig ausbilden und die konnte perfekt unterkreuzen. Das ist ja genau, die halten immer an, rocken zurück, setzen sich auf den Hintern, unterkreuzen und gehen rum. Und das ist ja so die Todsünde bei der Reining.
Ja.
Aber das ist ja wirklich ganz gewünscht. Und dann erinnere ich mich so, dass du immer parallel zur Maschine reitest, anhältst, wenn die Maschine anhält. Schritt zurück und dann wie so ein Turn, ne? Viertel
genau,
bis halb
und
wieder.
Ja, genau. Genau. Da machst du wirklich im Prinzip in Reihenform das, wie man sich eine Cutting vorstellt. Du arbeitest auf der Linie, Stopp, Turn, Stopp, Turn, Stopp, Turn. Ne? Nur, dass du halt einfach zwischendrin schön die Möglichkeit hast, einfach die Flagge Flagge sein zu lassen, bisschen was an der Nachgiebigkeit, an der Rittigkeit zu, ne? Dann kannst du das Pferd wieder alleine lassen, so, jetzt mach du wieder alleine, oh, hat mir gut gefallen, machen wir weiter, oh, hat mir nicht so gut gefallen, müssen wir nochmal ran.
Und wie viel machst du so mit Cutting-Maschine und wie viel machst du so mit drinnen? Kann man das so ein bisschen grob sagen?
Also, bei den Pferden, die wir jetzt im Moment haben, hatten wir es immer so, habe ich die letzten Monate so gearbeitet, dass ich einmal die Woche an der Maschine war, am Tag drauf an der Kuh und der Rest war so Reining und Rittigkeitsgrundlagen. Und das ist aber, glaube ich, schon relativ viel für die Verhältnisse, die wir in Deutschland haben, weil nicht alle Leute, die an die Kuh gehen, die haben auch die Möglichkeit, da jede Woche dran zu arbeiten. Ne?
Okay. Und dann, also ich, so stelle ich es mir vor, also jetzt beim jungen Pferd, es gewöhnt sich an die Rinder und dann gehst du dann erstmal ein paar Tage an die Cutting-Maschine, bevor du wirklich mit Rinder arbeitest?
Das ist eigentlich relativ egal.
Okay.
Das sind erstmal zwei verschiedene Baustellen für die Pferde.
Mhm.
Also so ist mein Empfinden. Man kann erstmal an die Maschine gehen und kann denen schon mal ein paar Turns beibringen, aber das bringt mir erstmal fürs Rind noch überhaupt gar nichts, weil das, da fange ich wieder von vorne an. Ne? Habe ich das Pferd erstmal an die Maschine gewöhnt, und kann an der Maschine arbeiten, dann kann ich beim Rind erstmal wieder von vorne anfangen, muss es ans Rind gewöhnen. Wenn das Pferd das Rind dann akzeptiert hat und sagt, ah ja, alles klar, ist doch eigentlich eine ganz coole Sache, da kann man ein bisschen mit spielen, so, dann habe ich wieder Vorteile, wenn ich an der Maschine schon ein bisschen vorgearbeitet habe. Aber das ist, glaube ich, gehupft wie gesprungen, ob man das so oder so rummacht. Ich würde tendenziell jetzt mit einem ganz jungen fast eher am Rind anfangen, einfach weil also so der Spieltrieb so ein bisschen mit rein spielt, wo die dann erstmal so ein bisschen Spaß an der Arbeit haben, dann kannst du hier so ein bisschen die Turns schon ein bisschen anfangen und die haben Bock da drauf, weil sie dem Rind hinterher wollen. Und wenn man dann sagt, so, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen ernster, dann kann man die Flagge mit ins Spiel bringen.
Das ist ja auch das Gute für die Rainer oder für viele Pferde, weil das ja eine Sinnhaftigkeit hat, abzustoppen und schnell rumzudrehen. Also das ist ja eine logische Sache für ein Pferd, anstatt hier ein Rollback zu üben.
Genau. So.
Man hört das viel von Trainingtrainern, dass die sagen, wenn die am Rind fahren, danach kommen die Rollbacks viel besser, ne? Weil die viel motivierter sind, sich rumzudrehen. Ne?
Die lernen halt, die Schulter hochzunehmen, weil sie es auch wollen dann. Ne? Weil sie sagen, hey, da ist ja mein Rind, den muss ich hinterher, ganz klar.
Genau. Ja, sehr cool. Also, weil das ist, glaube ich, das vergessen viele in Deutschland, wie viel Arbeit sowas am Rind ist. Was würdest du denn sagen? Also ich meine, es ist jetzt schwer in Zahlen auszudrücken, aber wie lang muss ein Pferd am Rind laufen, bevor es in der Kauhaus läuft? Ist nicht mit zwei Wochenendkursen getan, wie manche denken.
Nee, das wäre ja schön. Also ich sag mal so, die Pferde, die eine Kauhaus gehen, müssen eigentlich die rittigsten, durchlässigsten und brocksten Pferde sein, weil die in der höchsten Geschwindigkeit in einer Situation, wo sie ihre eigenen Gedanken mit ins Spiel bringen müssen, sich trotzdem immer noch reiten lassen können müssen. Ne? Und das ist keine... Natürlich sollte es am Ende sowas sein wie eine Pattern. Ne? Du hast eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Aber in jeder anderen Disziplin kannst du die Pferde ein bisschen darauf vorbereiten, was da passiert. Und in der Cowhorse nicht wirklich. Und die müssen in jeder Situation sich immer noch regulieren lassen. Und das ist einfach ein Aspekt, der braucht so unheimlich viel Zeit. Die dürfen keine Angst haben vor der Geschwindigkeit. Die müssen trotzdem immer noch nachgiebig sein, dürfen aber auch keinen Schiss haben vor den Hilfen. Wenn du jetzt auf einmal da dran ziehst, dann darfst du nicht denken, oh Gott, vorgestern hat er mir voll eins aufs Zahnfleisch gegeben, sondern dann musst du sagen, ja, okay, alles klar, dann lasse ich mich jetzt hier auch noch reiten. Mhm. Ne? Und das braucht einfach so unheimlich viel Zeit.
Mhm. Ja, du hast halt diesen Faktor Rind und der hat ja auch noch einen eigenen Charakter. Eben, klar, beim Trail haben wir auch die Stangen, wo das Pferd hinguckt, aber die Stange bewegt sich ja im Regel nicht, sondern du hast halt diesen ungewissen Faktor Rind. Ne?
Ja.
Und du willst, dass das Pferd selber mitarbeitet, aber du willst es auch noch zuhören.
Eben, und das ist einfach das Schwierige da dran. Ne? Ja. Und dann, je mehr, desto besser. Ne? Und je mehr gut, desto besser. Ne? Weil das ist am Ende das... Ne, wenn man die Show-Situation sieht, dann denkt man, so eine Fencework besteht daraus, dem Rind hinterher zu rennen und das irgendwie rumzudrehen. Aber am Ende brauchst du, wenn du es gut machen willst, wirklich ein sauber arbeitendes Pferd, was du jederzeit auf eine gerade Linie setzen kannst, was jederzeit über die Hinterhand arbeitet, was jederzeit nachgiebig ist. Und das ist natürlich ein extrem komplexes Ziel. Also im Ich sag mal, du kannst in vielen anderen Disziplinen, kannst du immer irgendwo irgendwelche Trainingsrückstände überbrücken.
Hm.
Und spätestens dann, wenn du down the fence gehst, dann kommen die alle ans Licht.
Ja, ich erinnere mich halt, es ist halt die Sache, du bist ja immer ein bisschen hinterm Rind, je nachdem, wie schnell das Rind ist oder auch nicht, gibt es ja auch faulere und sensiblere.
Ja.
Und wenn du es dann drehen willst, musst du ja gefühlt ein Stück vorbei, aber wenn du zu weit vorbei gehst, kommst du nicht wieder rum.
Ja.
Das ist ja so diese ganze Kunst. Ja. Diesen Punkt zu finden, wann dreht das Rind, ohne zu weit weg vom Rind zu sein, damit du schnell genug wieder rumkommst, um das Rind wieder zu organisieren. Und da hilft natürlich ein athletisches Pferd, was auf der Hinterhand sitzt und dann rumspringt im Rollback.
Ja.
Ne? Wenn es dann erst anhält, dann ist da drin schon eine andere Sache.
Ja, eben,
also das ist wirklich eine athletische Höchstleistung neben der Kommunikation und der Hilfengebung. Ne? Und da hilft es natürlich, wenn das Pferd dann auch anhalten möchte und das Rind mit ein bisschen liest und mitarbeitet.
Genau,
ne?
das ist die entscheidende Geschichte, dass die da down the fence wirklich in Gedanken am Rind sind und dann merken, oh, jetzt verlangsamt das Rind, ich setze schon mal einen hinten, jetzt dreht es rum, ich gehe mit. Ist natürlich die Idealsituation, ne? Da träume ich auch immer von, dass ich das jedes Mal alles so gut hinbekomme. wenn es dann manchmal passt, ist umso schöner.
Ja, ich finde aber, es macht halt auch den Pferden schon Freude, das siehst du. Das kannst du ja auch nur den Pferden mit dem Cow-Sense, mit diesem Sinn dafür und diesem Interesse beibringen.
Ja.
Die anderen reizt du halt wirklich hinterher und ziehst an denen.
Ja.
Ne? Also, aber, wie gesagt, Rinderkurse ist ja auch für jedermann. Ne? Dass man tatsächlich erstmal so Teampanning-mäßig in der Gruppe die Rinder ein bisschen bewegt und treibt und so, muss ja gar nicht immer Vollspeed. Aber ich denke, was wichtig ist zu sagen, bevor man ein Rind einzeln arbeitet, muss das Pferd quasi aus dem Galopp in der Lage sein, anhalten, rückwärts rum und wieder angaloppieren und so Späßchen. Bevor man das nicht alles kann muss man vielleicht auch noch nicht einzeln im Rind hinterherjagen.
Und genau,
das ist natürlich
ja,
so eben. Die Sache. Ja, ne? Dann wird es halt zum Jagen und dann wird es halt hässlich. Ne?
Das kommt immer darauf an, was für ein Ziel man sich auch steckt. Mhm. Ne? Wie gesagt, Rinderarbeit fängt da einfach auch schon viel, viel früher an. Ne? Und das ist so, wenn ich das mal das vergleicht, ne, wenn ich jetzt anfange Fußball zu spielen, ich habe einmal das Tor getroffen, dann kann ich trotzdem nicht gleich in der Bundesliga spielen.
Genau,
ne?
Genau.
So kann man das vielleicht auch sehen und das sollte man dabei auch nicht vergessen. Dann.
Vielleicht können wir noch kurz ein bisschen was zur Ausrüstung sagen. Was ist für dich eine andere Ausrüstung, die Chaos-Reiter haben, die wir anderen so nicht haben?
Also du hast ein bisschen einen anderen Sattel im Idealfall, also du hast eher so einen Sattel, der sich ein bisschen mehr an Cutting-Sattel orientiert und ich habe da gerne ein bisschen mehr Platz im Sitz, wo du auch eher vielleicht so einen kleinen Tick mehr hinten sitzt, wo du auch so ein bisschen die Möglichkeit hast, dich quasi bewusst in den Stuhlsitz zu setzen, einfach weil du da dann in den hohen Geschwindigkeiten und mit jeder Zeit Stop und Turn am ausbalanciertesten bist, wo du dich so ein bisschen vorne in den Steigbügeln dann abstoßen und hinten ins Kentel reindrücken kannst. Ne? Wenn ich da einen Sattel habe, der einfach einen, sag ich mal, schon von vornherein schön equitation-mäßig hinsetzt, dann hast du einfach nicht die Möglichkeit, so diese schnellen Bewegungen auszugleichen, sondern wenn du da dann aus dem Sattel raus bist, dann bist du halt mal raus. Ne? Dann habe ich auch ganz gerne einen Horn, was so ein bisschen auch eher in Richtung Cutting-Horn geht, wo man sich auch mal ein bisschen schnell kurz festhalten kann.
Also ein bisschen längeres?
Genau, ein bisschen länger, ein bisschen schmaler, nicht so ein dicker Knauf oben. Dann sollte man auf jeden Fall im Idealfall einen Backcinch haben. Das Pferd sollte das natürlich kennen, weil das stabilisiert einfach den Sattel ein bisschen. Ne? Wenn die hart abstoppen und der Sattel kippt hinten hoch, ist es natürlich umso schwerer, alles zu sitzen.
Genau, so ein Hintergurt, der aber zum Vordergurt verbunden ist, damit er nicht ganz nach hinten rutscht.
Genau, kann,
ne?
Ja.
Und da sollten ein paar Finger zwischenpassen.
Genau,
ne?
Ja.
Und knallen das Ding so an, dann hast du erstmal ein Rodeo-Pferd. Ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, das Pferd sollte das kennen, auf jeden Fall auch, wenn der eng anliegt. Das ist nichts, was man einfach mal so dazu bastelt, sondern das muss man dem Pferd auch erklären. Weil sonst kann es sein, dass man sich kurzfristig dann neben dem Pferd wiederfindet danach. Aber wenn der so ein bisschen, ne, so wie du gesagt hast, nicht eng, aber auch nicht weit, sondern so, dass wenn der Sattel hochkippt, dass er das so ein bisschen von unten stabilisiert, dafür ist der da. Und dann kann man optional noch ganz gerne ein Vorderzeug auch mit zu, einfach weil es erstens cool aussieht und zweitens auch dem Sattel nochmal im Zweifelsfall ein bisschen Stabilität gibt. Mhm. Ne? Das ist so die Grundausstattung vom Sattel her.
Darf man sich denn im Snaffle am Horn festhalten bei Down Defense?
Also darf man, ja. Genau. Ja. Hast und halt dann natürlich nicht mehr den direkten Zügel, wo du mitarbeiten kannst. Ja. Aber das, sag ich mal, wenn du gut vorgearbeitet hast, brauchst du es auch nicht unbedingt.
Immer. Dann sieht man dich natürlich auch sehr viele Romals reiten, Romal Reins sind ja diese Zügel, die am Ende zu einem werden. Die haben ja oft hinten auch so einen Lederlappen dran, ne? Also den die ganz früher da mal als Gerte benutzt haben. Mhm. Heute macht man es eher jetzt im normalen Leben so nicht. Aber ich finde, Romals ist natürlich extrem schwierig, weil du keinen inneren Zügel hast. Du hast eine Faust, ja. Du darfst keinen Finger dazwischen nehmen.
Ja.
Das heißt, du kannst das Pferd nicht mit einem Zügel kürzer nehmen. Und dementsprechend muss das Pferd ziemlich gut zwischen den Zügeln sein.
Genau, ja. Ja, das ist so das, also einmal ist, sag ich mal, diese Romal Reins kommen aus der altkalifornischen Arbeitsreitweise, die auch so ein bisschen die Ursprung für die Cowhouse-Geschichte hat, so von daher hast du bei der NRCHA zum Beispiel auch, muss ein Bridal Horse, also ein fertig ausgebildetes Pferd, was einhändig geritten wird, in Romals geritten werden. So von daher ist es schon mal Pflicht, das heißt, da kommt auch so ein bisschen so diese Geschichte her, dass man eben Cowhorse auch in Romals reitet. Mhm. Bei der EWU oder AQHA ist es jetzt nicht zwingend Pflicht, aber wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, ich reite da in 200 Stundenkilometern in Split-Trains der Kuh hinterher, da hätte ich viel zu große Angst, da mal irgendwas zu verlieren. Also von daher ist es auch ein Sicherheitsaspekt.
Mhm.
Nächster Punkt ist, ich mag einfach das Gefühl, wenn Pferde in Romals laufen, wenn du die wirklich schön zwischen den Hilfen hast, dann werden die durch die steifen, schwereren Romals einfach auch nochmal schön eingerahmt. Du hast nochmal ein viel stabileres Pferd. Hast auf der anderen Seite aber auch immer wieder so ein Feedback, okay, wie steht mein Pferd denn zwischen den Zügeln? Habe ich es gerade gerichtet oder mit den Split-Trains schummel ich mir da zwischendurch immer mal wieder einen zurecht und kaschiere irgendwas.
Mhm.
Ne? Und du brauchst halt vom Reiten her an sich nochmal viel mehr so diese Geschichte, so das ganz klassische innerer Schenkel an den äußeren Zügel, wenn du das Pferd biegen oder stellen willst, ne? Und wenn du das aber, sag ich mal, konstant ins Reitkonzept mit einbaust von vornherein, ist das eigentlich, also ich habe immer nicht große Schwierigkeiten, die Pferde da umzustellen.
Okay, weil, also ich finde Rummel sehr cool, aber es ist halt schon auch ein bisschen Königsklasse. Mit Stellen und Biegen, finde ich halt, ne?
Ja.
Weil ich schummel da
manchmal immer. Ja, aber das ist Gewöhnungssache, ne? Das ist ja auch, ich sag mal, du kannst dann schon manche Situationen in Split-Trains schöner aussehen lassen, einfach weil du ein bisschen nachhelfen kannst, ne? Aber auf der anderen Seite hast du in den Romats dann einfach immer wieder diese Stabilität. So, ne? Und ich merke das selber auch, wenn ich Pferde habe, die ich hauptsächlich in Split-Trains reite, die fühlen sich dann natürlich in den Romats nicht so gut an. Aber wenn man einfach immer wieder die mit einbaut, dann merkt man, okay, hier kommt mein innerer Schenkel nicht so gut durch. Und da, dann arbeite ich gezielt mal mehr da. Wenn ich dann die Romats drin habe, dann muss ich es ja machen. Mhm. Ne? Dann ergibt sich das von alleine. Aber es ist auch so ein bisschen einfach... Auch so ein bisschen Stil, sag ich. Ich mag auch einfach diesen Cowhorse-Stil einfach von der Optik her und was das Equipment angeht.
Das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch, du bist der Cowhorse-stickste Ranch-Riding-Reiter bei der EWU, aber du bist ja auch ein Cowhorse-Reiter, ne? Also du verkörperst natürlich diesen Stil von diesem Forward-Motion, aggressive, knackig, ne? Also, aber das ist natürlich, sieht wirklich nach Gebrauchsreitweise aus, weil es aber auch daher kommt, ne? Das ist natürlich cool. Und ich finde halt auch nochmal an der Ranch-Riding sehr gut, dass die ganze Welt nochmal vorwärts reitet.
Ja.
Siehst du ja sonst. Ja. Also siehst du auch nicht mehr in Reining, ne? Also außer am Rundown oder mal im großen Zirkel oder so, die trauen sich mal mit Forward Motion das Pferd aktiv antreten zu lassen. Das ist wirklich eine schöne Sache.
Ich denke, das tut den Pferden gut auf jeden Fall. Ich würde das jetzt nicht, also ich mache das bei meinen Pferden so, dass das versucht, das nicht die Hauptdisziplin sein zu lassen, weil dafür wäre mir jetzt, sag ich mal, einfach auch der Trainingsanspruch zu gering, in Anführungszeichen, was jetzt nicht die Disziplin weniger wertschätzen soll, aber ich finde, ein Rennschreiding-Pferd sollte nicht unbedingt nur der Hauptberuf von einem Pferd sein, sondern man braucht immer noch mal ein anderes Ziel, ein bisschen, wo man einfach das Pferd drauf hinarbeitet, und die Rennschreiding ist für mich immer dann ganz gerne so für die Pferde das entspannte nebenher. Mhm. Ne? Auch wenn es am Ende vielleicht sogar die Disziplin ist, die das Pferd am allerbesten kann. Mhm. Ne? Aber wenn ich nur darauf hinarbeite, dann komme ich da nicht unbedingt weiter. Mhm. Habe ich immer das Gefühl. So. Deswegen ist es für mich immer so ein bisschen so eine Parallelgeschichte, wo du die Pferde aber einfach vom Kopf her schön frei kriegst.
Ein bisschen was anderes als
Training oder Kampf. Ganz genau.
Du musst einfach nur richtig sein und gut zuhören. Ne?
Ja, ganz genau.
Genau.
Nur, ja.
Ja, sehr schön. Dann habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen, was bedeutet denn für dich ein gut gerittenes Pferd? Wann sagst du, sagen wir mal, du reitest eine Pferdprobe für Kunden oder so, wann würdest du sagen, das ist gut geritten? Was muss es dann können? Oder was sagst du selber bei deinen gut Ausgebildeten? Was können die gut?
Also, ich sag mal, gut geritten ist ja auch immer, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, das würde ich differenzieren, wenn ich für Kunden ein Pferd Probe reite, dann würde ich gucken, was für einen Einsatzzweck soll das Pferd dienen. Ein reiner Rainer wird sich sicherlich anders anfühlen als ein Pferd, was jetzt Rennschreiding geht, viel, oder was Cowhorse geht und so weiter und so fort. Also das würde ich dementsprechend auf jeden Fall differenzieren. Spruch, dass ich bei meinen Pferden das Gefühl haben möchte, so wie ich es vorhin auch schon so ein bisschen gesagt habe, ich möchte das Gefühl haben, dass das Pferd einfach jederzeit Ja sagt, wenn ich irgendwas frage. Mhm. Ne? Und da habe ich irgendwie, kriege ich so ein bisschen die Krise, wenn ich auf Pferden sitze, die sich so anfühlen, wie wenn die in so einem Modus drin sind und ihr eigenes Ding machen, sondern ich möchte einfach mit dem Pferd kommunizieren können. Mhm. Und das ist für mich am Ende auch ein gut gerittenes Pferd. Mhm. Was nicht heißt, dass jedes Pferd, was nicht so ist, nicht gut geritten ist. Aber ich für mich möchte einfach das Gefühl haben, dass ich mit dem Pferd so ein bisschen wie so Ping-Pong spielen kann. Ne? Dann kommt mal was von mir, dann kommt auch wieder was zurück, und dann geht es so hin und her miteinander. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl beim Reiten.
Also magst du lieber eher ein bisschen fleißigere Pferde?
Ja, auf jeden Fall.
Mehr Spaß machen sie, ne? Gerade im Training. Aber auf der Show sind es natürlich die deutlich schwierigeren Pferde. Ne? Die faul zu Hause sind und so ein bisschen anstrengend, die sind dann auch im Turnier genau auf richtiger Temperatur. Ich finde, die sind deutlich einfacher zu showen, wie diese, die an der Pylone stehen und fünf Sachen fragen.
Ja, das hatten wir ja vorhin schon. Ja. Ne? Das ist, ich sag mal, da hat jedes Pferd dann seine Stärken und Schwächen, ne? Heißt ja nicht, dass ein faules Pferd mir in dem Fall, ne, wenn wir jetzt bei diesem gut geritten sein bleiben, dass ein faules Pferd mir da nicht zuhört oder so. Genau. Ne? Sondern es hat halt seine eigene Art der Kommunikation. Aber wenn ich was frage, dann möchte ich, dass es reagiert und darauf versuche ich hinzuarbeiten. Mhm. Ne? Und das ist am Ende dann auch der Punkt, der dann eine Rennschreiding-Prüfung dann irgendwie auch flüssig werden lässt. Mhm. Ne?
Genau, vielleicht, eigentlich mache ich das immer am Anfang des zweiten Teils, aber das haben wir jetzt heute übersprungen. Vielleicht kannst du so versuchen, in ein paar Sätzen grob deine Trainingsphilosophie zu erklären. Also, was ist dir wichtig bei der Pferdeausbildung? Wie baust du das so ein bisschen auf?
Das ist schwierig, weil wir so unheimlich verschiedene Pferde haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Trainingsphilosophie habe. Ich versuche... Also natürlich hat man so seine Sachen, die man so macht, ja. Aber ich versuche, so früh wie möglich in die Pferde, die zu uns ins Training kommen, möchte ich so früh wie möglich, so gut wie möglich einschätzen können. Mhm. Und dann möchte ich, dass wir unsere Herangehensweise da so gut wie möglich anpassen. Mhm. Und das ist auch wirklich erforderlich, weil wir wirklich so viele verschiedene Pferde haben. Wir haben ganz viele junge aus den verschiedensten Bereichen, das ist jetzt nicht so, ne, wenn du jetzt in einem Reiningstall bist und nur Reiningpferde hast, die sind alle irgendwo irgendwie gleich. Natürlich sind die auch Individuen, aber du hast immer einen bestimmten Typ Pferd, der sich in gewisser Weise ähnelt. Und bei uns ist es wirklich so bunt zwischendrin. Und da möchte ich einfach für jedes Pferd einen guten Schlüssel haben, auch bei den Pferden, die ich nicht unbedingt jetzt selber direkt arbeite, möchte ich trotzdem, dass wir da, sag ich mal, ich habe im Moment eine Co-Trainerin, die hat bei uns Ausbildung gemacht, Pferde wird Western reiten jetzt über 2 Jahre und die habe ich jetzt übernommen und da möchte ich einfach, dass wir für jedes Pferd einen individuellen Schlüssel irgendwie finden, dass wir sagen, okay, da müssen wir eher auf die Art und Weise rangehen und auf die, und ich glaube, das ist das, was man am ehesten verstehen könnte unter unserer Trainingsphilosophie, glaube ich.
Genau, also einfach erstmal hingucken, was hast du denn?
Ja,
ne? Also
genau,
ein guter Trainer macht ja aus, der sagt ja nicht, das klappt nicht, sondern man überlegt, warum klappt es nicht. Mhm. Ne? Ist ja gerade so auch körperlich bei Jungen, manche brauchen auch nochmal eine Pause.
Ja, ganz genau, sowas meine ich, ja.
Was ist denn so dein Weg, so vom so einem Tipp an Nachwuchstrainer, mit Umgang mit Kunden, wenn du einen Kunden hast, also mit der Kommunikation mit Kunden, wie nimmst du Pferde an, wie erstellst du so Pläne, wie kommunizierst du das? Also ich bin immer ein Freund vom Tiefstapeln, damit du die Erwartungen nicht so hochschraubst und die Leute dann enttäuscht sind, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich ein harter, schwieriger Lernprozess für uns Trainer. Der Umgang mit den Menschen ist ja oft ein bisschen schwieriger wie mit den Pferden, einfach von der Kommunikation für uns. Und das ist einfach dieses ehrlich sein und dann halt auch Leute enttäuschen zu müssen, ne? Weil sie große Hoffnungen in das Pferd haben. Das ist ja auch ein großer Prozess, oder?
Ja, also ich versuche das so, wir versuchen das so zu machen, das muss auch jeder selber so machen, wie es zu einem passt. Ich glaube, das ist der wichtigste Ratschlag, man sollte authentisch sein, was auch immer das bedeutet, weil am Ende muss man, sag ich mal, wenn das gut läuft, dann schaffe ich es, den Kunden über lange Zeit zu behalten, und da muss man auch Höhen und Tiefen durchstehen. Und wenn ich von vornherein da irgendwas vorgespielt habe, was nicht der Sache entspricht, egal ob das um meine Person geht oder ob es um das Pferd geht oder um den Leistungsstand oder was auch immer, früher oder später kommt es irgendwie raus. Ne? So, von daher ist das, glaube ich, so der Ratschlag, und meine Devise ist da einfach, dass ich möglichst ehrlich bin. Mhm. Ne? So ähnlich wie du gesagt hast, eher ein bisschen tief stapeln. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Leute ein Jungpferd zum Training bringen und sagen, hier, pass mal auf, da und da will ich den wieder mitnehmen. Und ich merke, okay, der braucht an der einen Stelle ein bisschen länger, dann sage ich, pass mal auf, wir haben da gerade Schwierigkeiten, das ist so und so, und kannst du dir schon mal darauf einstellen, dass der vielleicht auch am Ende nochmal einen Monat länger bleiben muss oder so. Mhm. Ne? Solche Sachen. Ne? Und da versuche ich, auch wenn das manchmal nicht so, also muss ich auch ein bisschen lernen, dass es gar nicht darum geht, das Pferd so gut wie möglich zu präsentieren in dem Moment, wo der Kunde sich das Pferd anguckt, sondern die müssen wissen, was für ein Pferd sie haben. Mhm. Ne? Ob das jetzt ein gutes Pferd ist oder ein schlechtes Pferd oder eins, was gerade gut mitmacht oder gerade schlecht mitmacht oder was auch immer, die müssen erstmal auch ihr Pferd kennenlernen. Ne? Und gerade Leute, die jetzt Jungpferde zum Anreiten haben, die wissen ja, die haben sich irgendwann mal verliebt in das Pferd oder haben es vielleicht selber gezogen, aber in den seltensten Fällen können die das wirklich, sage ich mal, objektiv einschätzen, was sie da gerade für ein Pferd überhaupt stehen haben. Ne? Sondern es ist immer so ein bisschen ein Überraschungspaket, wenn es dann erstmal losgeht. Ne? Und da ist mir einfach immer am liebsten eben aus dieser authentischen Intention raus, dass ich wirklich sage, hey, pass mal auf, der ist so und so. Und gerade ist er echt scheiße und nervt total. Aber ich glaube, wenn wir da dranbleiben, dann stehen wir das auch durch. Ne? Und das ist mir wichtiger, wie wenn ich versuche, da irgendwie so die Illusion, oh, guck mal hier und alles läuft gut und wir sind hier gerade rosarot unterwegs die ganze Zeit, weil irgendwann...
Dann kannst du die Leute ja fast nur enttäuschen, ne?
Eben, ganz genau. Irgendwann wird es rauskommen, wenn es nicht der Fall ist.
Ja, ja, ne? Ja. Ja, genau. Also das, ich meine, das ist ja auch so, man muss lernen, sich erstmal keinen Druck auferlegen zu lassen, was natürlich als junger Trainer, was du dir erstmal leisten können musst, dem Kunden zu sagen, nee, so mache ich das jetzt aber nicht. Ja,
genau,
und man muss auch selber lernen, den Druck rauszunehmen, zu sagen, das Pferd hat gerade einen schlechten Monat, dann geht der mal mehr ausreiten oder geht mal... Krieg mal 2 Wochen frei oder wir üben jetzt mal gar keine Hinteranwendung, anstatt darauf rumzureiten die nächsten 1,5 Wochen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Prozess. Also dieses Wort Druck ist ja sehr negativ behaftet, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also es gibt ja auch positiven Druck am Turnier.
Natürlich.
Es ist ja Stress,
ja.
Ne? Es ist ja positiver Stress. Ne?
Ist so. Das ist, wo wäre man denn als Mensch im Leben, wenn man nie Stress oder Druck gehabt hätte? Dann würden wir alle nur zu Hause auf dem Sofa rumgammeln.
Genau,
ne? Und am Ende ist es bei den Pferden genau das Gleiche.
Genau.
Ne? Aber eben, wie gesagt, muss das muss man lernen, mit der Zeit das realistisch alles einschätzen zu können. Ne?
Genau, und da bringt dann auch jedes Pferd was Neues bei, was bei dem einen super funktioniert hat oder auch mit dem einen Kunden klappt, bei dem anderen nicht.
Ja.
Und das ist einfach, und das zeigt ja auch, ich meine, du jetzt auch bei Familie Götz und so, wenn man Langzeitkunden hat, macht man ja allerdings richtig. Und manche Menschen passen auch gut zusammen und manche nicht. Das ist ja auch
eben
legitim.
Genau, das ist
ne?
von vornherein so. Und da muss man auch. Ne, wenn ich von vornherein irgendwas vorspiele, was ich gar nicht bin, irgendwann kann ich es nicht mehr durchhalten.
Genau.
Ne? Und dann ist es mir lieber, das kann ich, glaube ich, ganz gut, dass ich den Leuten manchmal ein bisschen zu direkt meine Meinung sage. Und dann denken die, oh Gott, was ist denn das für einer? Das gefällt mir aber gar nicht. Und gehen dann lieber weiter und finden woanders jemanden, der zu denen passt.
Genau,
wie wenn wir irgendwie eigentlich da eine Partnerschaft aufzubauen, die aber eigentlich gar keine Zukunft hat.
Genau, man muss ja die Kommunikationsebene finden. Ich bin ja auch jemand, der sehr ehrlich ist. Ich habe Kunden, die wissen das sehr zu schätzen und dadurch habe ich auch schon Kunden vergrault, weil manche Kunden das nicht hören wollen.
Ja,
ist aber auch in Ordnung, weil man muss sich ja miteinander wohlfühlen. Und ich habe das auch hinter mir, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, die Kunden sind unzufrieden, dann auch unzufrieden war und irgendwie versucht habe, was anders zu machen, obwohl sich das eigentlich nicht richtig angefühlt hat. Und dann ist man nicht authentisch und dann macht man auch keinen guten Job.
Ja,
das ist dieses... der große Lernprozess. Gut, dann du hast nochmal einen Trainingsbetrieb, du fährst auf Turniere und du hast zwar nochmal kurz angerissen, dass du jetzt, mit wie vielen Pferden warst du gerade auf der DM?
5.
Und wie sieht's dann aus? Hast du dann jemand dabei, der dir hilft, oder?
Also ich hatte jetzt dieses Jahr, das waren alles 5 Kundenpferde und da waren die Kunden auch alle mit dabei. So, von daher hatte ich jetzt da einfach genügend Hilfe, was die Versorgung der Pferde angeht. Ich sag mal, ich hatte jetzt das Glück, dass jetzt die Besitzerin von dem Teso, den ich seit ein paar Jahren reite, dass wir da schon länger zusammen unterwegs sind. Die ist auch schon jetzt seit vielen Jahren Kundin bei uns und sehr, sehr treu. Und die hat mich schön die Turniersaison unterstützt, auch was das Vorbereiten der Pferde angeht und so. Und das es war natürlich eine super Hilfe und da, sag ich mal, da braucht man ein eingespieltes Team, gerade jetzt direkt vor der Show oder so, ne, da ist zwar insofern gut, als dass die Besitzer mit dabei sind und sich auch um die Pferde ein bisschen kümmern können, ne, was mal spazieren oder mal longieren angeht oder so, aber direkt vor der Show, da muss man da keine Experimente machen, sondern da muss man wissen, okay, jeder Handgriff sitzt und ich kann mich aufs Reiten konzentrieren und das Pferd ist dann auch so, wie ich es brauche. Und da hat die Jacqueline mir schon extrem unter die Arme gegriffen dieses Jahr. Sonst hatten wir es immer so, dass Alina und ich das zusammen gemacht haben. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Und die war dieses Jahr heraus wegen unserem Baby. Und da hat die Jacqueline mir auf jeden Fall einen riesen, riesen Part abgenommen.
Das ist natürlich ein logistischer Aufwand.
Ja,
ne?
Ohne sowas geht es auch nicht.
Genau, du hast ja mehrere Pferde in den Vorläufen, ja, und es läuft genau, parallel, ja, und da muss einer abgeritten werden und der, ja, andere gesattelt, genau, und dann kriegt, ja, er das Brett, ja, und das Kopfstück. Also das ist ja wirklich logistisch,
ja,
anstrengend. Ne? Also, mhm, wir haben mittlerweile auch, wir waren mit 12 Pferden da, wir haben 2 Mädels dabei, die nur auf Zuruf funktionieren, mhm, weil es anders gar nicht geht.
Ja,
ne?
Genau.
Also,
und da muss man wissen, ne, ich will das Pad, das Blanket, die Trense, nee, heute will ich die andere Trense, und da muss jeder wissen, was gemeint ist, genau, und nicht, was meinst du das? Nee, nee, die andere, und oh Gott, jetzt muss ich rein, und so, ja, weiter und, ja, so fort. Ne? Wenn man sich um sowas dann noch Gedanken machen muss,
ja,
dann kann,
ja,
man es vergessen eigentlich.
Ja, ja, genau, das ist immer ein großer Aufwand. Ja, dann hatten wir kurz wegen Druck und so, und dann hast du ja gesagt, dass du jetzt mit so vielen Kundenpferden unterwegs warst und dann auch mitbekommen hast, was die dann so an Startgeld überweisen, und dass du dann schon denkst, ja, jetzt sollte das auch besser mal klappen. Also, dass man eigentlich keinen Druck von den Kunden bekommt, aber man, ja, weil man macht sich ja schon seine Gedanken. Man möchte ja gut performen. Ne?
Ja, natürlich. Ne? Das ist ja, ich sag mal, mit jedem Pferd, was du ins Training bekommst, für länger, was auch aufs Turnier soll. Ich meine, jedes Pferd, was ins Training bekommt, hat der Besitzer Hoffnungen, Wünsche und Ziele. Mit jedem. Genau. Sonst würden sie es zu Hause auf der Wiese stehen lassen oder gar nicht haben. Mhm. Ne? Die, sag ich mal, da ist man gut beraten, wenn man die ernst nimmt und versucht zu verstehen. Und wenn dann aber wirklich Leute einfach auch sagen, hey, und ich glaube daran, dass du einen guten Job machst, und ich gebe dir jetzt mein Pferd für 1-2 Jahre die Zeit, die es einfach braucht, um ein Turnierpferd auszubilden, mindestens. Und ich glaube daran, dass du einen guten Job machst, und du stellst das Pferd bitte für mich vor. Das ist natürlich erstmal, wo man so innerlich dann so, juhu, ne? Das ist das Ding, wofür man die ganze Zeit arbeitet, dass man da auch weiterkommt und auf einer Ebene dann auch arbeiten kann, wo man seine Arbeit dann auch wieder präsentieren kann. Aber auf der anderen Seite, ne, so wie du gesagt hast, ist es dann auch erstmal so, ja scheiße, besser verkacke ich es jetzt mal nicht, weil da hat jemand Hoffnungen, Zeit und viel Geld investiert, dass das Pferd da steht, wo es jetzt steht. Und jetzt wollen wir das auch bitte zeigen. Mhm. Sag ich mal, der Leistungsstand vom Pferd wird natürlich nicht schlechter, wenn ich jetzt die Prüfung nicht gut reite. Aber wie gesagt, da steckt ja auch eine Vision auch von einem selber. Ne? Ich würde das Pferd nicht so reiten, wie ich es reite, wenn ich nicht denke, hey, auf dem Turnier könnte ich auch gut dabei sein.
Genau.
Ja, dann ist so direkt davor, sag ich mal, bei mir ist immer am schlimmsten die Phase so 1-2 Wochen vor dem Turnier.
Mhm.
Wenn man weiß, okay, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Ich kann eh nichts mehr ändern, aber irgendwie muss ich noch aufs Turnier kommen.
Mhm.
Und da mache ich mir die, also da geht's mir, da habe ich immer am meisten auf dem Turnier selber dann, da geht alles seinen Gang und da hat man so das Programm, was man abarbeiten muss, und meistens ist man auch viel zu müde, um sich riesen Stress zu machen, weil man ja da irgendwie Tag und Nacht unterwegs ist. Aber so die direkte Phase vor dem Turnier, da wo man noch Zeit hat, sich Gedanken zu machen, die ist immer am schlimmsten. Und da war es echt für mich so, wir hatten jetzt Amerikaner und German Open dieses Jahr. 2 Riesendinger direkt hintereinander. Ja, mit so vielen Kundenpferden, wie ich noch nie auf dem Turnier hatte bisher. Und einfach auch mit Startgeldern, die da umgesetzt werden, wo einem dann auch erstmal der Kopf raucht und wo man dann denkt, ja, eigentlich wäre es doch ein bisschen netter, wenn es jetzt mein eigenes Pferd wäre, dann müsste ich es zwar selber zahlen, aber wenn ich dann hinterher verkacke, weil ich einfach irgendeinen Bockmist gebaut habe, dann ist es mein eigenes Problem.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle und dann muss man sich auch erstmal von frei machen können. Dann,
ja.
Das ist schon,
ja. Und das ist halt
nicht wichtig, ohne.
Genau, wichtig, Kunden, die einem Zeit geben. Ne? Ich glaube,
ja.
Also die Kunden sind in der Regel zufrieden, wenn es eine Entwicklung gibt. Natürlich
ja.
wollen alle irgendwann mal hinterm Treppchen stehen, wollen wir ja auch. Aber wichtig ist natürlich, dass eine positive Entwicklung zu sehen ist.
Ja.
Und dann gibt es Pferde, die laufen ihr Leben lang nett, aber kommen nie ganz nach vorne. Und es gibt natürlich Pferde, die wirklich sehr talentiert sind, aber auch die können mal einen schlechten Tag haben.
Ja.
Oder auch wir oder wir beide oder so. Ne? Und davon muss man sich, da lernt man halt, mit seinen Kunden umzugehen, die richtigen Kunden zu finden, die einem Zeit geben. Und ich bin da mittlerweile, manchmal denke ich auch, ich müsste fast mehr trainieren. Ja, weil ich mache so viel Ausgleichstraining, ich gehe viel Ausgleich,
ja.
weil ich halt immer denke, die müssen Kraft haben und
ja.
die müssen bei Laune bleiben. Und dann funktioniert es aber auch im Turnier immer ganz gut. Ja. Also ich glaube, das ist auch manchmal mein Geheimnis, dass ich nicht zu viel trainiere. Nicht so verkehrt sein, ne? Ja, ich glaube, manche trainieren auch zu viel. Das Fett hat schon wieder keinen Bock, schon wieder in die Halle zu gehen. Ja. Ne? Und da bin ich, ich mache ja sehr viel Ausgleichstraining und Stangenarbeit und Cavaletti-Arbeit und Flitzen lassen und so. Und das funktioniert relativ gut. Ich weiß nicht, ob es besser anders funktionieren würde, weil ich es ja noch nie anders gemacht habe. Aber Das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir immer weiter lernen und immer weiter ausprobieren mit jedem Pferd. Uns weiterentwickeln. Ja. Auch mit jedem Kunden und jedem Reitschüler. Du gibst auch Kurse, ne? Kann dich kaum deutschlandweit buchen. Mhm. Wie viele Leute nimmst du maximal im Kurs?
Also der normale Teilnehmerzahl sind 8. Mhm. Und wenn mehr als 8 teilnehmen möchten, ist es unter Umständen auch möglich, kostet dann halt Aufpreis. Mhm. Aber sag ich mal, 8 ist schon die angenehmste Zahl eigentlich. Alles drüber ist schon auch anstrengend dann.
Ja, tatsächlich. Ich habe immer 12 gemacht. Ich werde jetzt aber auch runtergehen auf 5, auf 10. Weil 12 ist schon eine Nummer. Ja. Also es ist von der Konzentration unheimlich anstrengend. Genau, es sind ja neue Pferd-Reiter-Kombinationen, du willst alle weiterbringen. Ja. Und dann kann man sagen, Joschka, ich hätte lieber Rennschreiding oder Joschka, ich hätte lieber Reining oder offenes Thema. Das kann man mit dir besprechen.
So ja, genau. Also prinzipiell, die meisten Kurse sind als Rennschreiding-Kurse ausgeschrieben, einfach weil das jetzt, sag ich mal, mein größtes Steckenpferd so ein bisschen war die letzten Jahre und weil es auch die meisten Leute anspricht.
Mhm. Aber Rinderkurs ginge ja auch. Man muss halt Rinder.
Ginge haben. Auch, genau. Das scheitert dann bei den meisten Leuten. Ne? Ja. Wir haben jetzt zu Hause zwar auf der Anlage ein paar Rinder, aber die, sag ich mal, die wollen wir nicht für Kurse aufbrauchen. Mhm. Ne? Die brauchen wir einfach für unsere Pferde selber. Und wenn dann Leute ans Rind gehen, die das einfach ausprobieren müssen, dann können die nicht so mit dem Pferd, mit dem Rind kommunizieren und dann stumpfen die einfach sehr, sehr schnell ab und bewegen sich halt gar nicht mehr am Ende. Und da brauchst du dann eigentlich schon, sag ich mal, immer frische Rinder für jeden Kurs, die du mietest. Mhm. Und das ist einfach ein sehr großer Aufwand, das machen die wenigsten.
Okay. Aber wenn jetzt hier ein Zuhörer ist, der Rinder hat und gern einen Kurs hat, kann er sich gerne bei dir melden.
Sicher.
Also du kommst vorbei, ja, sehr gut. Dann hatten wir vorhin kurz das gut gerittene Pferd. Was macht dann für dich einen guten Reiter aus?
Einen guten Reiter, ein guter Reiter macht für mich aus, dass er versucht, auf sein Pferd einzugehen. Ne? Ich würde das gar nicht unbedingt, natürlich hat Reiten auch viel mit Technik zu tun und je länger ich übe, umso mehr kann ich. Aber ich finde, man kann auch ein guter Reiter sein, wenn man einfach noch ganz am Anfang steht, weil irgendwo steht jeder mal am Anfang. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, ein guter Reiter ist nur einer, der alle Gangarten perfekt aussitzen kann und die Hilfe, ne, so das typische, was weiß ich, die Zügel unabhängig benutzt und so weiter und so fort, dann würde das ausschließen, dass alle, die davor stehen, die einfach noch ein paar Jahre zu üben haben, dass es keine guten Reiter sind. Mhm. Ne? Natürlich, je mehr Erfahrung ich im Sattel habe, umso besser. Aber ich denke, in dem Moment, wo ich als Reiter oder im Umgang mit dem Pferd versuche, auch aufs Pferd einzugehen und mein Pferd mit zu berücksichtigen, ab dem Moment werde ich ein guter Reiter, unabhängig vom Leistungsstand. Und das heißt nicht, dass ich mein Pferd jetzt alle 10 Sekunden lobe und ganz doll lieb habe und immer Knuddel und immer Leckerlis gebe, ne? Sondern einfach, dass ich versuche zu verstehen und zu reflektieren, was bedeutet das, was ich jetzt mache hier gerade für mein Pferd und wie kann ich versuchen, mit dem Stand, den ich habe, das für mein Pferd möglichst gut mitzugestalten.
Mhm. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine Frage. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
Das ist eine zweischneidige Frage, ne? Also ich glaube, prinzipiell viele Pferde sind, sag ich mal, natürlich ist so diese Geschichte möglichst wenig arbeiten und nur rumstehen und so weiter und so fort, ist erstmal die angenehmste Geschichte für so ein Pferd, ja. Einfach auf der Wiese stehen, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Aber ich glaube, dass die Pferde, die wir heutzutage haben, sind über Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende darauf selektiert, mit uns zusammenzuarbeiten und Leistung zu bringen. Und ich denke, dass tatsächlich die Pferde, die wir heutzutage haben, auch ohne eine Aufgabe nicht glücklich werden. Mhm. Ne? Ein Pferd, ein Wildpferd hat die Aufgabe Überleben und es ist die wichtigste Aufgabe, die es haben kann. Und es hat in der freien Wildbahn, also in der echten freien Wildbahn, haben die ja selten eine ruhige Sekunde. Die müssen ständig auf Hab 8 sein. Mhm. Ne? Und das haben wir den Pferden so ein bisschen genommen, haben da die Sicherheit des Überlebens, da müssen die sich nicht mehr drum kümmern. Ja, aber trotzdem brauchen die eine Aufgabe. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich Pferde, die regelmäßig arbeiten und auch wirklich hart arbeiten, nicht unbedingt die unglücklichsten Pferde sind. Mhm. Deswegen würde ich mit dieser Sichtweise sagen, ich hätte gern eine gute Unterkunft.
Was heißt denn eine gute Unterkunft?
Na, das Typische, ne, das Übliche. Viel Bewegung, das Pferd ist ein Bewegungstier, braucht frische Luft, braucht gute Futterqualität. Ja, das ist ja nichts Neues. Ne? Da hätte ich gerne, glaube ich, einen Besitzer, der da drauf Rücksicht nimmt. Und dann wirklich mir einfach auch eine faire, aber eine gute Arbeit zukommen lässt. Mhm. Ne? Ganz egal wo. Ne? Ob das jetzt Bäume rücken, Kutsche fahren oder... Aber ich glaube, am liebsten wäre ich ein Chaos.
Kleines ADHS-Kind am Rind. Nein. Genau. Gut, dann was hast du noch für Ziele? Also was ist so dein Traum für die Zukunft? Ich meine, die Traumfrau und Kind hast du ja schon, erfolgreich bist du auch.
Ja, ist immer schwer zu ich habe mir immer so ein bisschen schwer damit getan, jetzt sportliche Ziele zu definieren. Weil das nicht nur allein von mir abhängig ist, ne? Weil man eben auch das entsprechende Pferd dafür braucht. Und wenn ich meine Ziele ohne die Pferde mache, die ich habe, dann funktioniert es so oder so nicht. Mein Ziel, also mein persönliches Ziel ist für die Zukunft, dass wir das schaffen, unsere Familie und unseren Betrieb gut zu vereinen, dass es gut funktioniert, dass wir ein Familienleben haben, aber trotzdem auch weiter gut und erfolgreich Pferde arbeiten können. Und wenn das funktioniert, ergibt sich der Rest, glaube ich.
Ja, das ist schön. Gut, dann die große Abschlussfrage. Was ist für dich Horsemanship?
Eigentlich so ein bisschen das, was ich eben schon zum guten Reiter gesagt habe. Dass ich versuche zu verstehen, was in dem Pferd vor sich geht und dass ich das schaffe, darauf einzugehen. Und zwar nicht nur, ne, was weiß ich, bei der Bodenarbeit oder sonst wie, sondern einfach in jeder Situation und zwar auch, wenn es um Haltungs- und Fütterungsbelange geht und so weiter und so fort. Und da ist nicht unbedingt immer die Devise viel hilft viel, sondern Horsemanship ist für mich, wenn ich verstehe, was ein Pferd ist und wie ein Pferd ist und wenn ich das in meine Handlungen dem Pferd gegenüber mit einfließen lassen kann.
Ja, sehr schön. Ja, super. Perfektes Abschlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Joschka. Und du siehst ja, du hast mir noch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Es sind jetzt 1:20 und es ist doch gut gelaufen. Vielen Dank.
Du hast mich gut gefüttert.
Ja, danke schön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.